Keith Haring noch kennengelernt. Ich glaube, noch eine Skizze von dem. Also ich hatte wirklich von den Jungs damals, also ob das Australien, danach bin ich ja nach Los Angeles, hab Hex, Slick, also alles, was wirklich so damals an den Top-Namen war, mit denen habe ich da schon gemalt, so in den 80er, 90er.
Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Nolte. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
Du hast jetzt schon mehrfach den Geltendorf-Zug erwähnt. Für unsere Hörer einmal, du giltst als einer der Ersten, der den Whole Train überhaupt gesprüht hat. Und wenn man jetzt nachdenkt, wer hat mal einen kompletten Zug gesprüht oder wo ist das passiert, dann würde man sofort sagen London, Berlin, andere große Städte. Aber nein, es war einige hundert Kilometer oder 100 Kilometer vor München, dieser Geltendorf-Zug. Ja, wie kam es dazu? Und das ist ja der Urknall gewesen, The Whole Train, einen ganzen Zug gesprüht.
Es kam dazu, dass sich die Szene kurz davor überhaupt erstmal zusammengeschlossen hat. Also es ging so, dass wir in München den Professor Peter Kreuzer hatten, der für die Stadt, für das Stadtarchiv tatsächlich angestellt worden ist, diese neuen Graffitis zu fotografieren und zu dokumentieren. Ich kann da noch ein paar Sachen erzählen, die jetzt so neulich rauskamen, so ein bisschen durch Auflösung von Leuten, die früher was gesammelt haben. Tatsächlich wurden die Beamten der Stadt oder die fürs Tiefbauamt oder sonstiges gearbeitet haben, die mit Graffitis zu tun hatten, also die ersten Bombings, angehalten, diese erstens zu beschreiben und zweitens auf einem vorgedruckten Formular abzuzeichnen. Ich habe diese Formulare gesehen. Das ist kein Scherz. Das sind so Sachen, wo man schon merkt, dass München von Anfang an schon irgendwie Graffiti extrem ernst genommen hat. Wir haben ja nicht nur die erste Soko gehabt, wir haben auch schon die ersten, wie gesagt, studierten Beobachter gehabt in derselben Zeit. Und das Gute war natürlich, dass er Vorlesungen gegeben hat, der Peter Reuter. Und da haben sich natürlich einige Sprüher dann so im Auditorium natürlich rumgetrieben und er kannte dann auch schon die einen oder anderen und hat uns dann sozusagen vernetzt. Und kaum ein paar Wochen später war es klar, Vernetzung schön und gut, was machen wir jetzt daraus? Wir wollen das Ding, was wir in New York hatte. Wir gehen jetzt mal nicht an unsere U-Bahn, sondern an unsere S-Bahn. Da wussten wir natürlich, okay, Geltendorf kannte einer von uns so ein bisschen, war vielleicht schon mal vorbeigefahren. Ich kannte es natürlich auch irgendwie, weil ich da irgendwie nach Buchloe rausgefahren bin. Aber was uns da erwartete, haben wir keine Ahnung gehabt. Also das war so eine ziemlich kalte Märznacht, soweit ich das noch weiß. Und hatten wir aber kaum gespürt, weil wir extrem aufgeregt waren, also voll des Adrenalins. Und das war natürlich eine ganz große Geschichte, dass wir da endlich mal so ankamen, wo die New Yorker standen, nachts an irgendwelchen Zügen und unsere Styles und Charakter dann machen, rumgeklettert sind und es halt wirklich groß gefühlt haben. Tja, und dann war es natürlich so, dass wir am nächsten Tag, war es Sonntag, natürlich kaum irgendwie hoffen konnten, dass das Ding gefahren ist. Gab es eben noch ein paar Fotos, die es noch aus dem Tagesbereich gibt und dann eben am Montag riesengroß rausgefahren und das Ding am Dienstag war es dann in jeder Tagespresse in München. Also es war wirklich groß und dann kann ich mich noch an die wunderbare Schlagzeile der Bild-Zeitung erinnern, die schrieb Sprühkünstler beschmierten S-Bahn. Also das war sofort klar so, yeah, wir kommen davon da. Also das heißt, irgendwie sie mochten es schon und die hatten dann irgendwie so ein Pin-Up, das ich da versucht habe, zu malen, hatten sie dann auf die Fotos drauf und so weiter. Also es sah auch schon auf den Fotos ganz gut aus. Also ich glaube, dass die ganze Münchner Bevölkerung das eher auch so mit einem Schmunzeln entgegengenommen hat. Ja, und dann hat es auch nicht aufgehört. Ja, dann ging es halt weiter. Und wir hatten halt auch die Möglichkeit, also was sich parallel dazu entwickelt hat, die Möglichkeit eben auf eine erste sogenannte Hall of Fame legale Fläche zu gehen. Und das war damals in der Dachauer Straße ein Flohmarktgelände. Das waren riesengroße Hallen. Ansonsten, also es waren drei Reihen Hallen und der Rest war ein riesengroßes Gelände mit einem, zwei Gebäude draufgestanden, einem Silo. Also wenig, also viel Platz dazwischen. Aber die hatten eben jedes Wochenende einen Flohmarkt mit 5000 Leuten. Und wir haben halt angefangen, eben diese Wände anzumalen und halt auch 5000 Leute, die dann jedes Mal an diesen Wänden vorbeigegangen sind. Also das heißt, wir hatten da damals auch schon ein gutes Publikum und so hat sich dann auch mein Job draus entwickelt. Ich bin ja der Erste, der wahrscheinlich jemals mit Graffiti Steuern gezahlt hat in Deutschland, obwohl das war halt nicht möglich, dass man da Graffiti-Sprüher draufschiebt. Ich musste Designer aufschreiben, weil meine Steuerberaterin meinte, das glaubt mir auch keiner im Finanzamt, dass ich damit Geld verdienen kann. Ja. Aber heute ist das ein bisschen anders. Man hat sich da eines Besseren belehrt und natürlich ist es heute irgendwie gang und gäbe. Aber damals war das eben so, man konnte seine großen Wände malen, man hatte eine Telefonnummer, Festnetz, wir reden noch nicht vom Mobil, und da gab es aber schon damals Anrufbeantworter, also sprich, auch wenn man viel unterwegs war, die Sachen sind auf dem Anrufbeantworter hängen geblieben und da konnte man zurückrufen. Also das war das erste Geschäftsmodell, große Wände irgendwo machen, 5000 Leute dran vorbeispazieren lassen und dann hoffen, dass jemand zurückruft.
Ja, spannend, spannend, diese Zeiten früher, The Whole Train, ein Begriff in der Szene. Ich möchte nochmal zu einem Punkt zurückkommen, wir kommen ja aus dem Ruhrgebiet hier mit Lecker Kunst, leicht verständlich auch, und deine ersten Berührungspunkte waren ja auch in Dortmund. Wie stellte sich die Welt für dich als Münchner hier da, als du nach Dortmund kamst? Vieles war in Silber wahrscheinlich gesprüht, vollgebombt, vollgetaggt. Wie hat das auf dich gewirkt im ersten Moment?
Fantastisch. Also wir sind mit dem Nachtzug nach Dortmund, ich kann mich erinnern, Don im Zaza und ich waren vielleicht 17 damals, waren noch nicht mal 18, sind mit dem Nachtzug nach Dortmund. Ich kann mich einfach noch wunderbar erinnern, das waren noch diese Silberlinge, die dann als Intercity waren. Ich weiß gar nicht mehr, ob es sogar schon Intercity gab, aber auf alle Fälle noch ziemlich alte Züge mit so richtig schönen Schlafkompartiments. Und wir kamen dann an und ich war sehr früh morgens und wir sehen diese Stadt Dortmund. Und wir sehen das, was wir als Münchner nicht kannten, die Industrieanlagen. Da waren ja massenweise plötzlich Wände, Industrieanlagen, Riesenrollen und überall an den guten Stellen richtig gute Silberpieces. Also uns ist echt die Kinnlade runtergefallen, weil Dortmund hat einfach mal ganz, ganz klipp und klar gezeigt, so, das sind die Plätze, die wir besetzen können. Wir sind schnell und effizient und es sieht gut aus, aber die hatten halt, was Bombing angeht, ein komplett anderen Maßstab als wir. Also bei Münchner war es ja immer so, wir hatten farbige Hintergründe, farbige Figuren und so weiter. Aufwendige Bilder, ja. Und nicht so viel vielleicht wie in Dortmund, sondern halt irgendwie so da ein schönes, da ein schönes, da ein schönes. Aber was mich an Dortmund absolut geflasht hat, ist einfach die Masse gewesen, ja. Die Tags überall an den, also gerade die Flächen an den Straßen oder sonst was, systematisch auch fast jede Straße abgeklappert. Das ist das, was uns extrem beeindruckt hat. Wirklich, wirklich beeindruckt. Also da war ich wirklich tief so, wow, das kann man auch machen mit Graffiti. Das war sozusagen die andere Gewichtung, ja. Und dann kamen wir nach Dortmund und München dann zusammen nach Amsterdam. Das war dann so beides wieder zusammen, so viel, aber auch schön mit Farbe. Aber das Coole an Dortmund war natürlich, da haben natürlich dann zum ersten Mal die Züge so durchgeschlagen, dass sie mit Putzen ja nicht mehr hinterherkamen. Also gerade wenn es ums Zugmalen geht. Also München war zwar immer schön, einen Holcar zu machen, der ist aber nicht lang gefahren. Es gab vielleicht mal im Ostern 86 eine Zeit, wo die Züge recht lang gefahren sind. Aber den Standard des wirklich lang fahren Lassens von Zügen, das war dann Dortmund. Also das ging dann ja in den 90er Jahren richtig munter los auf den Silberlingen. Und ich war gerne zu Gast in Dortmund. Also ich kenne Nordrhein-Westfalen eigentlich nur nachts, aber dafür von oben bis unten. Von Coesfeld bis nach Brügge im Sauerland. Also ich kenne da wirklich jeden kleinen Ort, aber halt immer nur nachts angefahren. Ja, muss aber sagen, so, ich stehe drauf. Also das ist das, wo ich mich immer sehr wohl gefühlt habe außerhalb Münchens, war Dortmund, weil das wie so, da war man einfach viel frei. Man wurde ja angehypt durch das, was die Dortmunder schon gemacht haben. Da warst du auch so, oh, da muss ich auch hin. Und dann warst du natürlich irgendwie nie stillgestanden. Also Dortmund war immer so ein Bootcamp. Jetzt geht's los. Jetzt musst du mal zeigen, was du drauf hast. Du
bist gerne eingeladen hier wieder in Dortmund. Also ich wohne ja hier unweit davon entfernt. Wir selber haben original Berliner Mauer im Programm, also wirklich 3,60 Meter hoch, wirklich hier stehen, die wir angekauft haben. Und wenn du mal Lust hast, wir können gerne mal was zusammen machen und dann auch legal diese Mauer, die gehört uns ja auch, mal ein bisschen verschönern. Mhm. Sehr gerne. Ich sag immer, man ist in der Hall of Fame angekommen, wenn man in der Bronx unterwegs ist in der Graffiti-Szene und man wird angesprochen und die Leute sagen, do you know Lumit? Ist man dann angekommen? Also wenn man weltweit so bekannt ist und die Leute einen fragen, kennst du Lumit aus Germany? Und man muss nur nicken, ja, den kennt man.
Ja, es ist halt einfach, weil wir halt so viel in New York gemacht haben. Also das Ding mit New York und mir war halt einfach die Tatsache, ich habe 87 die, also wirklich Top of the Pops kennengelernt. Also da war wirklich alles dabei. Und ich bin dann 1990 eben ein halbes Jahr in Australien gewesen und das andere halbe Jahr hauptsächlich in Los Angeles und dann eben in New York. Also da bin ich dann, ich hatte mir ein Auto zugelegt und bin dann auch nach New York gefahren. Und das, also ab 1991 habe ich New York natürlich intensiv beackert. Also man muss schon sagen, weil es war zum Beispiel so, dass ich nach New York ankam. Ich habe da noch in einem Squat gewohnt. Also es war ziemlich eine schräge Geschichte. Da hatte ich in Alphabet City, also die Lower East Side war damals noch nicht so schön touristisch und extrem gefährlich. Aber ich hatte halt ein Auto und ich hatte Kollegen, also ich hatte Skater, kannte ich auch, und dann war dann irgendwie so ein italienischer Skater, der bei den Hausbesetzern in A Street war, wo zwei Häuser daneben das Headquarter der Hells Angels war. Und das hieß sozusagen, wenn du ein Auto hast, das ist sicher. In dieser Straße wird nichts geklaut. Es sind halt nur besetzte Häuser, aber sonst wird nichts geklaut. Und dann hatte ich mich da eingebracht und es war tatsächlich ziemlich schräg, aber es wurde nichts geklaut. Das war schon so. Und da hatte ich dann irgendwann mal sozusagen meine Basis und dann über Telefonnummern und Telefonzellen dann mit Poem Kontakt genommen, weil Poem hatte ja schon dann sein Flashbacks-Magazin in Planung. Also der hatte, glaube ich, vielleicht schon eine rausgebracht, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber wir beide haben uns getroffen und es war sofort eine Arbeitsgemeinschaft. Er hatte ein Magazin, ich hatte natürlich die Verbindung zur Welt, Fotos auch nach New York zu bringen, was die Welt gemalt hatte. Und auf der anderen Seite John als einer der erfahrensten Bomber in der Bronx und in Brooklyn lebend und in Queens als Möglichkeit, mit Leuten in New York große Wände zu machen. Das fing dann halt gleich an. Ich glaube, das war zu Halloween oder Thanksgiving, irgendwie sowas. Hatten wir bei ihm um die Ecke, gab es eine Highschool, die praktisch angegrenzt ist an diesen riesengroßen Friedhof, der durch Queens und Brooklyn geht. Da gibt es ja diesen riesengroßen Friedhof. Und man muss sich vorstellen, die Schule ist kurz davor gebaut und hat eine Mauer, die 5 Stockwerke hoch ist und 300 Meter lang. Reinster Beton. Und da ist am Wochenende nichts los gewesen. Und vor allem dahinter gab es ja keine Straße, war ja Friedhof, ja. Das heißt also, John und ich hatten da schon mal so zwei, drei Bilder gemalt, entweder abends oder Wochenende, weil da in der Schule nichts los war. Und dann hat man aber gedacht so, naja, du hast ein Magazin, wir müssen mal was Großes machen. Ja? Das heißt, ich habe dann sozusagen alle Leute mal zusammengetrommelt und gemeint so, ja, wir werden uns mal ein großes Bild malen. Und ich habe, man muss es auch so sagen, ich bin viel rumgereist, aber nicht mit großem Budget. Und das heißt, ich habe natürlich auch immer, was Dosen angeht, diese ganzen Rack-Touren auch gemacht. Also das heißt sozusagen über Ladendiebstahl meine Materialkassen aufgefüllt. Und dadurch, dass ich ein Auto hatte, war das sehr einfach für mich. Also ich bin tatsächlich mit meinem Auto Richtung, was weiß ich, Upstate New York gefahren oder nach Pennsylvania und konnte halt in diese ganzen Hardware-Shops, die noch nichts mit Graffiti zu tun haben, sozusagen überfallen und hatte halt dann auch die Möglichkeit, Farben zu organisieren. In dem Sinne. Und dann konnte ich halt natürlich auch den Leuten halt sagen, na gut, ich habe genügend Farben, wir können jetzt auch Hintergründe machen und so weiter und so fort. Und dann haben wir halt ein riesengroßes Wochenende gemalt, eben zum Thema Halloween, auf diesen 200, 300 Metern auf 3 bis 4 Meter Höhe. Ich hatte, Wayne war dabei, es waren wirklich alle Leute dabei, die man irgendwie zur damaligen Zeit bekommen konnte. Und das hat dann ziemlich viel Spaß gemacht, weil die ja sehr neugierig waren auf diesen komischen Europäer, der da jetzt in der Stadt war und so viel Wind macht. Auf der anderen Seite, es hat einfach so viel Spaß gemacht, das Ganze aussehen zu lassen, als ob es legal wäre. Weil es war zum Beispiel auch Stay High da, also der ältere Sprüher, der sofort gemeint hat, ich spiele den Hausmeister. Hast du dem auch sofort abgenommen. War ein Puerto Ricaner und so weiter, so richtig so ein Kumpeltyp. Und es war genau wie im Film. Also es kam tatsächlich mal eine Polizeikontrolle an diesen Schulhof rangefahren. Er springt raus und hey, es waren Hispanics, also auch Leute aus seiner Community, die sozusagen Polizisten waren. Und es wurde dann sofort an die Zentrale weitergegeben. Ja, ja, die machen das legal. Wunderbar. Also sozusagen auch so auf dem Wege, das Ganze halt natürlich mal zu einem Festival zu machen. Und natürlich war das ein wunderbares Futterfest Flashback Magazin. Auf der anderen Seite hat natürlich auch der Principal der Schule das natürlich danach mitbekommen, ja. Und wir hatten natürlich irgendwo schon Kontakt zu dem. Und das hat sich natürlich zu einer ziemlich schnellen legalen Hall of Fame entwickelt, weil der Principal schon gemerkt hatte, dass wir hier nicht Scheiße bauen, sondern mit so einem wunderschönen Bild gleich signalisiert haben, so, also wir haben eine richtig hässliche Mauer, man kann was Schönes draus machen, ja. Und da gab es dann tatsächlich so 2 Jahre, 3 Jahre lang keinen Stress. Also wir hatten eine riesengroße Mauer mitten in Brooklyn an der J-Line. Also es war auch von der U-Bahn aus zu sehen, richtig gute Sache. Und da habe ich auch natürlich, also was die New Yorker angeht, natürlich nicht nur da halt gemacht. Ich war ja auch in der Bronx und habe natürlich als Europäer war man so ein bisschen neutral, man war wie die Schweiz, man konnte mit FX-Crew malen und ich konnte auch mit der Chat-Crew malen. Also ich habe mit beiden gemalt und beide haben das auch akzeptiert. Also wo ich dann FX-Crew wurde, ja, hatte ich immer noch Kontakt zu den Jungs von der Chat-Crew. Ja. Also so als eine der wenigen, die immer so, naja, der Lume zieht uns ja alle mit, macht immer diese großen Hintergründe und Wände und so weiter, organisiert das auch teilweise. Also teilweise nicht. Teilweise war das ja auch immer so, wenn ich dann irgendwann mal wieder nach New York gekommen bin, habe ich ja vorher schon mal angerufen und gefragt, ob es denn welche Wände gibt. Natürlich gab es die und das war dann immer nur eine Frage von, fährst du mal hin mit einem paar Fotos in der Hand, zeigst dem Besitzer die Fotos und die Sache war geritzt. Und dann ging es halt los. Dann habe ich natürlich immer von den Kollegen, mit dem ich dann gemalt habe, die ganze Infrastruktur nutzen können. Al kam da, also Per, der hatte dann ein Airless-Gerät. Das konnte man dann illegal an Laternenpfosten anschließen, also Strom war überall da und dann ging es los. Also dann konnte ich dann tatsächlich in der Bronx richtig viel malen und konnte auch immer, den Leuten war es ja so recht, dass da einer, so ein junger Jungspund aus Deutschland kam, immer den ganzen Hintergrund übernommen hat, die ganzen Characters, habe ich ja gerne gemacht. Ich habe ja sozusagen die Jungs dann immer gesammelt, hier mal ein Scene, da mal ein T-Kit und so weiter. Das war für mich auch total schräg, ja, dass ich mit diesen ganzen Top-Namen da auch malen konnte. Es waren immer super Nachmittage, weil ich mir immer natürlich die Geschichten anhören durfte. Also wenn dann Scene mit T-Kit redet, über welchen Yard und wo sie mal was zusammen gemacht haben, das war natürlich schon lustig. Da warst du ein Mäuschen und hast dann immer noch die Geschichte noch an den originalen Schauplätzen immer noch mal mitbekommen von den Jungs, die es erlebt haben. Das war halt immer so für mich großartig. Deshalb habe ich auch sehr viel Sommer in New York verbracht. Also das war Anfang der 90er bis Mitte der 90er war ich, ich weiß nicht, bestimmt jeden Sommer 2-3 Monate in New York. Und dann ging es halt wirklich rund um die Uhr ums Malen. Bis auf, ich glaube, 94, da bin ich ja eher im Winter hingekommen. Da war ich dann bei Scene in seinem damaligen noch illegalen Tattoo-Studio sozusagen ein Tattoo-Schüler und habe dann sozusagen aber nebenbei mit Graffiti mein Geld verdient. Also ich war Auftragsmaler in der Bronx und das lief wie am Schnürchen. Also das habe ich dann sozusagen ein bisschen geteilt mit den Jungs, die da waren, also die Läden kannten, wo was gebraucht worden ist, ob das jetzt Muckiboden waren, ob das jetzt Table Dance Bars waren, ob das jetzt Whole Food Sale Stores waren. Ich hatte überall sozusagen Leute, die mir gesagt haben, da ist jemand. Dann sage ich, okay, 20% von dem Job, also ganz normaler Deal. Und es ging rund. Also ich hatte sozusagen immer ein Einkommen, wenn ich in New York war. Ich musste mich nicht darum kümmern, dass ich Geld verdienen musste. Da war was da. Also ich hatte halt durch meine Fähigkeiten, dass ich das alles malen konnte, natürlich sofort immer festen Job gehabt. Und die Jungs in der Bronx und in Brooklyn, es war immer total lustig, immer gesagt habe so, ja, wir brauchen dann noch nächste Woche da eine Wand. Und ich so, ja, nächste Woche bin ich immer da. Da fliege ich nach Hause. Dann gucken sie dich alle an. Ich so, wieso nach Hause? Bist du doch nächste Woche wieder da? Kannst doch die Wand malen? Ich so, nee, wir müssen doch ein Jahr warten oder so. Das ist halt nicht ganz so einfach. Ich bin nämlich nur Tourist. Aber wenn du da irgendwie so gemalt hast, das hat ja keiner wahrgenommen, dass man Tourist ist. In New York ist ja jeder Menschenfremder, ja. Also das heißt, die haben das irgendwie nicht richtig wahrgenommen, so okay, dass man das nur als Tourist macht, sondern das war für mich halt immer sozusagen, auf der einen Seite war ich eigentlich legal nur Tourist, auf der anderen Seite war ich da schon komplett im Arbeitsleben integriert.
Unheimlich prägende Zeit und da hängt auch Leidenschaft dran. Man merkt es, wie du darüber erzählst. Es hat dich sehr geprägt und du hast mit den ganz großen Größen auch zusammengearbeitet. Erfahrungen, die dir keiner mehr nehmen kann. Kommen wir einmal zurück. Wie siehst du deine Rolle heute in dem ganzen System oder Graffiti-Szene? Wie siehst du deine Rolle?
Also von der Rolle zu sprechen, ist ein bisschen schwierig für mich. Das ist ja, als ob man irgendwie ein Stück aufführen müsste und da irgendwie einen Plot hätte. Aber ich würde mal sagen, klar, von der Stellung her würde ich jetzt das vielleicht eher sagen, es ist so, dass ich natürlich so eine Art lebender Dinosaurier bin, der diese ganzen Frühgeschichten erlebt hat, das alles mitbekommen hat und natürlich mitbekommen hat, wie sich das jetzt weiterentwickelt hat. Weil ich es immer gut fand, dass noch mehr Leute in die Straße gehen, noch mehr Leute in der Straße Bilder machen. Das hat sich natürlich gerade durch das Internet, was ja ein optisches Medium ist, also es geht ja viel um Bilder und um Selbstdarstellung. Ich meine, nichts macht ein Selfie interessanter als ein tolles Graffiti im Hintergrund. Also das war für mich immer klar, das jetzt natürlich als Blackfacing, ich meine, du hast ja nichts mit dem Bild zu tun, aber machst dich natürlich damit irgendwie interessanter. Das ist ja immer lustig zu sehen, so klar, Blackfacing hatten wir von Anfang an. Also die haben sich immer vor unsere Bilder gestellt und irgendwie groß rumgemacht, ja. Aber das hat natürlich auf der anderen Seite die Popularität natürlich immer hochgehalten, ja. Also das Interesse dran, das Interesse an Malerei im öffentlichen Raum. Und man sieht ja heute, oh, mein Gott, schaut man sich jetzt, nehmen wir mal an, für Kulturzeit, Dreisat, einen Sender, der halt jeden Tag eine Kultursendung bringt. Du hast mindestens dreimal im Jahr einen Banksy-Bericht drin, ja. Das ist genauso viel wie Modern Ballad. Also das heißt so, das Street Art, Graffiti hat tatsächlich seine Gravitas hier in der ganzen Geschichte, weil es natürlich ein Medium ist, was unheimlich gut funktioniert, auch ohne Strom. Weil die Leute natürlich fotografieren sich, wenn sie es sehen, aber das Sehen und das Malen ist eher eine Sache, die ja nicht unbedingt elektronisch funktioniert, sondern mit Orten zu tun hat. Also mit das Bild ist nur an dem Ort. Natürlich, die Sammler und Jäger rennen hin und dann geht es natürlich um das, dass man es irgendwie zuerst postet oder sonst was, ja. Das ist eine Sache, wo ich sage, na gut, aber damit habe ich wenig zu tun, weil da habe ich mich ein bisschen aus der Entwicklung ausgeklinkt. Also ich bin ja nicht in sozialen Medien groß aktiv. Also ich mache gerne Interviewanfragen, aber ich selber muss gestehen, bin froh, wenn ich da nicht allzu viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen muss, weil für mich ist die Zeit draußen was zu malen in der Straße irgendwie schon ein bisschen ja wertvoller. Also weil ich kriege ja auch immer sehr viel mit. Es äußern sich ja Leute oder ich mache ja sehr viel mit Kursen, mit Gruppen und allem drum und dran, dass es was Soziales ist, was uns natürlich im realen Leben zusammenbringt. Das finde ich auch noch ganz gut. Da sehe ich meine Rolle. Ich bin so eher der Analog, der Digital Alien, würde ich mal sagen, nicht Native und vielleicht so ein Analog-Opa, aber für mich passt das vollkommen. Also ich sehe jetzt nicht unbedingt so meine große Zukunft in der virtuellen Welt, die natürlich eine große Zukunft hat. Das will ich gar nicht kleinreden, ja, aber es muss ja nicht jeder dabei sein. Das heißt ja, es reicht ja irgendwie, wenn meine Bilder sind ja schon drin. Ich war ja wirklich wahrscheinlich einer der ersten Deutschen, die eine erste Homepage hatten, ja, also das Medium an sich ist nicht schlimm. Es ist halt, wie wir es gebrauchen, ja, oder wie wir langsam überlastet werden, weil wir zu viel Informationen bekommen, ja, und noch jedem Ding hinterherhasten müssen, ja. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, ja. Das ist halt bei mir ein bisschen vielleicht extrem, dass ich halt da sage, ich habe nicht mal ein Mobiltelefon oder sonst was, hast du gesehen, Festnetz, man kann mich erreichen, ich habe aber auch noch ein Laptop, wo man da eben so was wie ein Podcast produzieren kann, das geht schon, aber da sitze ich nicht mit Freude dran, ja. Das ist so, alle 2-3 Tage muss ich mal ran, weil ich irgendwie Geld verdienen muss. Aber im Großen und Ganzen ist es nicht meine Leidenschaft. Meine Leidenschaft ist immer noch draußen, tatsächlich in der Straße zu malen.
Das ist auch gut so. Zum Schluss stellen wir immer allen Interviewpartnern eine entscheidende Frage, die dann unterschiedlich, sehr unterschiedlich beantwortet wird. Von dir auch möchte ich die Antwort hören. Freue mich drauf. Was ist für dich gute Kunst?
Die muss mich bewegen. Also gute Kunst, ob das jetzt einfach gemacht ist, die Idee, also es sind viele Komponenten, Platz, Stimmung, die es erzeugt und so weiter, aber gute Kunst muss mich bewegen. Also die muss mich berühren. Das ist, wahrscheinlich sagen das sehr viele und ich bin natürlich von der Sache, dass ich hauptsächlich geprägt bin durch das, was im öffentlichen Raum passiert. Ist aber nicht alles. Schließlich habe ich meine Kindheit mit Comics verbracht, die ich genauso toll finde. Also es ist so, das Medium ist es nicht unbedingt, dass ich mich, bin zwar aus dieser zeichnerischen Ecke, aber auch konzeptionelle Geschichten, auch was neue Sachen angeht, auch neue Medien, was die schaffen, ja, finde ich auch, wenn sie eine gute Idee haben. Manchmal ist es zu viel Effekthascherei. Das ist jetzt nicht unbedingt, dass man das als Kunst, sondern als gutes, gut gemachtes Handwerk. Ja? Kunst hat schon eine Sache, dass mit Gefühl etwas überwältigt werden muss. Ja? Nur beeindruckt durch seine Schönheit, ja, schon sehr, aber die Kombination, dass da auch eine Idee dahinter ist, die man auch faszinierend ist, das finde ich sehr wichtig. Also das heißt, da muss viel bei mir zusammenkommen bei guter Kunst. Also eine gute Idee, eine gute Umsetzung, gutes Handwerk. Und es hat nichts damit zu tun, dass es sehr aufwendig sein muss. Es kann sehr einfach sein, aber eben die Idee und die Ausführung muss stimmen.
Ja, da sind wir d'accord. Ich freue mich über dieses schöne Interview. Ich freue mich, dass ich dich kennengelernt habe, jetzt noch näher. Ich komme ja im Oktober nach München. Vielleicht ergibt sich die Möglichkeit, dass wir uns persönlich auch mal auf ein Getränk treffen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich danke dir, Lumit, für diese ganzen geschichtsträchtigen Geschichten, dieses Bewahren auch von Anfängen der Graffiti. Wir werden daraus 2 Folgen Podcast sicherlich machen. Herzlichen Dank. Die letzten Worte gehören dir nochmal an unsere Hörer. Hast du noch eine Botschaft, die du mitgeben möchtest? Ich bedanke mich bei dir für dieses Interview.
Ich bedanke mich auch und Botschaften, das ist immer so schwierig, wenn man sein ganzes Leben schon gemalt hat, aber einfach die Augen aufhalten. Ganz wichtig, die Augen nicht nur auf Bildschirmen, sondern auch in die normale Welt aufmalen.
So sieht's aus. Ich bedanke mich vor allen Hörern, dass ihr uns bis zum Schluss mitgehört habt und schlage wieder vor, dass ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet von Lecker Kunst leicht verständlich. Alles Gute euch, euer Mino.
Das war Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.